Okay, jetzt läuft das Band. Also, Prüfungsvorbereitung, Liste geht rum, nehme ich morgen auch nochmal mit zur Übung. Und wir können dann jetzt eigentlich direkt wieder einsteigen in Kapitel 6, wo wir waren letzte Woche. Vielleicht erinnern wir uns kurz daran, worum es da ging. Das Thema waren Charaktergrade, Charakterwerte. Und da haben wir uns mit ganz algebraischen Zahlen beschäftigt. Das war jetzt ein kleiner Ausflug, den wir gemacht haben. Und was wir schon gezeigt haben, ist einerseits, dass es da so ein Kriterium gibt, wie man von einer komplexen Zahl zeigen kann, dass sie ganz algebraisch ist. Das haben wir uns letztes Mal angeguckt und werden wir heute auch benutzen, sodass wir das dann wiederholen können. Und insbesondere konnte man sich dann damit überlegen, dass die ganz algebraischen Zahlen ein Teilchenprinzip sind. Die ganzen Zahlen liegen da als Teilchen drin. Wie sich der Körper gut zu den ganzen verhält, haben wir noch nicht geklärt, aber das kommt jetzt mit Lemma 6.4. Jedenfalls steht in meinen Notizen, dass ich da letztes Mal aufgehört habe, vor Lemma 6.4. Jetzt ist die Möglichkeit da, mir zu sagen, nein, das ist alles Quatsch, das stimmt gar nicht. Okay. Lemma 6.4. Die ganz algebraischen Zahlen, die in Q liegen, sind genau die ganzen. Stelle, wo wir plötzlich was über Gruppen beweisen, wiederkommen. Da freue ich mich schon drauf. Da werden wir dann also Charakterzeug und diese Argumente hier mit den ganz algebraischen Zahlen kombinieren, um eine Aussage über endliche Gruppen zu beweisen. Alles klar, wir nehmen uns eine ganz algebraische Zahl her, aus Q und dann verwenden wir, dass Q ein Quotientenkörper für Z ist, sodass man also so ein Element aus Q schreiben kann als ganze Zahl mal das Inverse einer von null verschiedenen ganzen Zahl. Seien also A aus Q, ganz algebraisch. Und jetzt nenne ich C und D. So, ich möchte jetzt A schreiben als C mal D hoch minus 1, die Quotientenkörpereigenschaft. Und ich möchte es noch ein bisschen spezieller fassen. Indem ich notfalls kürze, kann ich nämlich C und D Teiler dran wählen. Wie gesagt, dass Q ein Quotientenkörper für Z ist. Und jetzt bastel ich ich fange an mit einem Polynom P, das A als Nullstelle hat und das ganze Zahlenkörper normiert ist. So was gibt es bei A ganz algebraisch ist. Und dann fangen wir an zu basteln. P aus S normiert so, dass P von A Null ist. Und dann nehme ich gleich mit Koeffizienten arbeiten kann, möchte ich das P konkret mit Koeffizienten hinschreiben. P soll also sein, x hoch n ist normiert, deswegen kann ich das so schreiben, plus b n minus 1 mal x hoch n minus 1 und so weiter, plus b minus x plus 0, wobei n aus n kommt und diese ganzen b's aus z. Mal a hoch n minus 1 plus a hoch n. Und jetzt bleiben wir mal in Gedanken kurz bei diesem a hoch n. A hoch n ist ja das gleiche wie, da hinten steht es, c mal d hoch minus 1 hoch n.
Und da wir hier das Kommutativ gesetzt haben für die Multiplikation, kann ich das schreiben als COM mal d hoch minus 1 hoch n. Sodass wir also, wenn wir uns das a wirklich eingesetzt vorstellen, hier vorne d hoch minus 1 hoch n stehen haben und später in diesen anderen Summanden, da kommen dann auch Potenzen von d hoch minus 1 vor, aber mit niedrigeren Exponenten. Heißt also, wenn ich das ganze Ding nehme, also ich nehme p, ich setze a ein und multipliziere dann alles durch mit d hoch n, dann wird sich das wegkürzen und überall sonst werden die Potenzen von d hoch minus 1 auch weggehen. Gegebenenfalls wird dann daraus ein d, ein d Quadrat und so weiter, je nachdem, wie weit der Exponent von dem n weg ist. Auf die Art und Weise gehen also diese ganzen Inversen weg. Das ist also 0, das gleiche wie anders. 0 mal d hoch n. Ist das, will ich das so machen? Ist das gleiche wie p eingesetzt a mal d hoch n. Und jetzt schreibe ich hin, was da rauskommt, wenn ich ja überall a einsetze und dann mal d hoch n noch mit ausrechne. Dann steht da c hoch n. Das bleibt hier vorne übrig, wenn ich a einsetze und dann mit d hoch n multipliziere. Plus b n minus 1. Ja, was passiert dann? Jetzt habe ich da x hoch n minus 1 stehen. Ich habe also auf jeden Fall so ein c hoch n minus 1, sozusagen aus dem Zähler. Und jetzt denke ich quasi vor meinem inneren Auge an den Nenner. Da steht d hoch n minus 1. Jetzt habe ich aber mal d hoch n gerechnet, also bleibt da noch die d übrig. Und jetzt sehen Sie, glaube ich, das Schema, wie wir da weiter vorgehen. Am Ende habe ich dann b1 mal a mal d hoch n. A ist c mal d hoch minus 1, sodass also c übrig bleibt und d hoch n minus 1 plus b0. Da habe ich nichts eingesetzt. Da multipliziere ich also jetzt nur noch am Ende mit d hoch n. Soweit, so gut. Starren wir doch mal kurz auf diese ganzen Terme. Ganz rechts steckt d hoch n drin, insbesondere steckt da d als Teil drin. Ein nach links steckt d hoch n minus 1 drin. Das heißt, wenn n jetzt groß genug ist, steckt da auch so ein d hin, mit d drin und wir gehen weiter. Hier steckt auch d drin. Bei dem hier vorne können wir das nicht sehen, da steht c hoch n. Da wissen wir ja, Moment, C und D waren ja Teil davon. Ah, okay, damit können wir dann gleich argumentieren. Auf der linken Seite steht eine 0, die ist durch D teilbar. Sodass da also jetzt alle Terme bis auf C hoch N durch D teilbar sind, erkennbar. Dann muss auch C hoch N durch D teilbar sein. Das schreiben wir jetzt alle hin. Das ist das so. Also ist C hoch N. Wo sind wir denn da? In Z, ne? Das sind alles ganze Zahlen, mit denen wir da arbeiten. Das ist ein bisschen schlecht. Wenn ich mir jetzt einen Primteiler von D hernehme, dann kann ich mit dem einfach argumentieren. Man ist durch D teilbar, also auch durch diesen Primteiler. Wenn ein Primteiler ein Produkt teilt, teilt er einen der Faktoren, der teilt also C und schwupp, sind C und D nicht mehr teilbar. Die einzige Möglichkeit, wie das geht, sodass noch kein Widerspruch zur Teilerkrankheit rauskommt, ist, dass dieses D einfach nicht so besonders interessant ist, in dem Sinne, dass es keinen Primteiler hat. D muss also 1 oder minus 1 sein. Da C und D Teilerkrankheit sind, regelt es nur, wenn D gleich 1 oder gleich 0 ist. Wenn wir jetzt allgemein im Ring unterwegs wären, könnten wir jetzt argumentieren und sagen, d muss eine Einheit sein. Und im Ring Z sind es halt 1 und minus 1. Was heißt das denn für unser ursprüngliches Element a? Na, dann ist a jetzt c oder minus c. C ist eine ganze Zahl, insbesondere ist jetzt a eine ganze Zahl und damit sind wir fertig. Ganz einfach. quadratische Zahl aus Q ist Ganzzahl. Und ich freue mich immer. Das ist tatsächlich so ein.
Das ist ein Argument, bei dem ich immer wieder überlege, wäre es nicht eigentlich ganz cool, in der Algebra-Vorlesung, auch wenn man das da gar nicht braucht, das Konzept einzuführen, ganz algebraische Zahlen, und dann eben solche Rechnungen zu machen. Einfach weil es ganz nett ist und weil man nochmal die Eigenschaften des Ringes Z ein bisschen feiern kann. Aber die schönen Anwendungen, die wir dann machen, die kann ich in der Algebra-Vorlesung nicht so gut machen. Jedenfalls nicht so, wie ich sie momentan halte. Wir folgen jetzt in Lemma 6.5 aus dem Kram, den wir schon wissen, dass Charakterwerte ganz algebraisch sind. Da passen wir wirklich nur zusammen, was wir schon uns überlegt haben. Die Kraft von Lemma 6.4 erschließt sich erst später. Der Beweis, da schreibe ich gar nichts hin, der Beweis ist hingucken. Ich gebe jetzt so ein, zwei Zitate an. Wenn wir mit einem Charakter einer Gruppe G anfangen und einem Gruppenelement, und wenn wir dann den Charakterwert ausrechnen wollen, dann wissen wir mit einem vorherigen Lemma, 4.4, dass das eine Summe von Einheitswurzeln ist. Und jede einzelne Einheitswurzel ist ganz algebraisch, die Summe ganz algebraischer Elemente ist ganz algebraisch und damit wir kombinieren ja also das Einheitswurzelgedöns aus der Lemma 4.4 mit der Tatsache, dass die ganz algebraischen Elemente ein Teil von sie. Das war's dann schon. Das ist gut für A. Und was war das? 6.3, glaube ich. Und das ist 6.3. Gut, und damit nähern wir uns mit großen Schritten dem Ende von Kapitel 6. Wir überlegen uns jetzt, dass ein sehr merkwürdiges Geschöpf ganz algebraisch ist. Und der Grund dafür, warum wir das machen, der erschließt sich in Kapitel 7. Wir sammeln also jetzt ein paar kleine Zutaten für ein kleines Wunder, das in Kapitel 7 passieren wird. Lemma 6. Okay, folgendes seltsame Element ist algebraisch. Wir werden eine konjugierte Klassenlänge nehmen, mal ein Charakterwert, mal ein Grad. Minus 1 seien also hier ein Gruppenelement Charakter von G, H ein Gruppenelement so, was habe ich gesagt? Konjugierten Klassenlänge, dann nehmen wir die von H also Länge der konjugierten Klasse von H mal Charakterwert von H mal Grad des Charakters hoch minus 1. Und irgendwann später wird uns das begegnen, dann werden wir uns freuen, dass wir wissen, dass das ganz algebraisch ist. Ja, ist nicht so richtig klar. Diese Charakterwerte liegen irgendwo in C. Okay, das hier sieht irgendwie nach einer natürlichen Zahl aus. Das hier ist das Inverse einer natürlichen Zahl. Und hier haben wir keine Ahnung. Es gibt also erstmal nicht so viele Anhaltspunkte, die man da vorgehen kann. Deswegen müssen wir hier auch ein bisschen arbeiten. Ich möchte tatsächlich so ein bisschen Notation einführen. Hier schon mal so ein, zwei Gedanken sammeln auf dieser Tafel und dann die andere Tafel wischen, denn wir brauchen auf jeden Fall etwas mehr Platz. Womit fangen wir an? Zunächst mal haben wir da jetzt ja einen irreduziblen Charakter. Der gehört zu einer irreduziblen Darstellung. Und all das bezieht sich erstmal auf die Gruppe G. Wir können aber dann ja die Darstellung ausdehnen auf die Gruppenalgebra und können auch mit der Darstellung arbeiten und wir können auch den Charakter linear fortsetzen. Das sind alles Dinge, die wir tun können und so möchte ich einsteigen. Ich möchte also eine Darstellung hernehmen von der Gruppenalgebra CG, deren Einschränkung auf G irreduzibel ist und zu diesem Charakter gehört. So möchte ich gerne anfangen, damit ich nicht quasi Notation brauche für die lineare Fortsetzung oder sowas, sondern einfach das direkt haben. Delta, eine Darstellung der Gruppenalgebra CD, so dass die Einschränkung, also Delta Einschränkung auf G, irreduzibel ist und zu Chi gehört. Und wenn ich sage zu Chi gehört, dann meine ich, dass Chi ein Charakter für diese Darstellung ist. Also
dass wir dadurch die Spur der entsprechenden Bilder die Werte kriegen.
So, dann brauchen wir noch einen Vektorraum. Denn es gibt jetzt ja zu der Einschränkung auf G das ist ja eine irreduzible Darstellung, also finden wir dazu einen einfachen Modul. Und das ist dann auch ein einfacher G-Modul, und auf dem wirkt dann auch die Gruppenalgebra CG. Das haben wir uns alles schon überlegt, wie man von der Gruppenalgebra zur Gruppe kommt und wieder zurück. Das möchte ich noch hernehmen, und der soll auch irgendeine Dimension haben. So, und dann
haben wir erstmal die wichtigsten Zutaten. Wie gesagt, einfach, weil wir hier mit einer irreduziblen Darstellung arbeiten, eingeschränkt auf G. Auf den Gruppenalgebra. Dann wird Delta variiert. Und sein, was brauche ich noch alles? Die Dimension. Soll die Dimension erzielt sein von V. Und irgendwann möchte ich bestimmt eine geordnete Basis haben. Eine geordnete C-Basis von V. Ich glaube, dass das erstmal ist.
Mal gucken. Ja. Ja, und jetzt fangen wir an, mit Elementen zu arbeiten, die im Zentrum der Gruppenalgebra liegen. Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung. Wir haben diese Klassensummen angeschaut. Die Klassensummen liegen im Zentrum der Gruppenalgebra. Tatsächlich bilden die sogar eine Basis. Das werden wir gleich brauchen, dass man dann alles als Linearkonvergenz mit den Klassensummen schreiben kann. Und wir werden auch reinstecken, dass Charaktere Klassenfunktionen sind, dass die also konstant sind auf konjugierten Klassen. Und da kann man dann immer so schön Dinge auseinanderziehen, wenn man mit einer Klassensumme arbeitet und immer diesen konstanten Wert hat. Das sind also alles Argumente, die wir kennen. Erstmal, oder viele von denen, die jetzt kommen, haben wir schon gesehen. Und wir müssen uns nur zurückerinnern. Wir werden im Wesentlichen jetzt Elemente aus dem Zentrum der Gruppenalgebra hernehmen, dann so ein bisschen Theorie reinstecken, und dann kommen wir auf komplexe Zahlen, also auf eine andere Schreibweise quasi für diese Zahlen da oben, die uns interessieren. Und von denen können wir dann ein bisschen leichter zeigen, dass sie ganz algebraisch sind. Entschuldige mich, falls ich zwischendurch zu schnell werde, bitte dann was sagen. Der Grund ist einfach nur Vorfreude. Wir sammeln jetzt ja so Material für Kapitel 7, und in Kapitel 7 passieren so schöne Dinge, dass ich jetzt so, also es zieht mich so vorwärts, und dann werde ich vielleicht zwischendurch zu schnell. Bitte beschweren, falls das passiert.
Gut, fangen wir mit so einem Zentrumselement an. A aus dem Zentrum. Gruppenalgebra. Und jetzt möchte ich erstmal so ein bisschen überlegen. Manches davon kennen wir schon. Wir haben ja in den Übungen auch schon damit gearbeitet. Wie ist das nochmal, wenn ich hier jetzt ein Element nehme und mir den davon bewirkten Endomorphismus von V angucke? Dann ist der verträglich mit der Wirkung, weil das Element ja hier im Zentrum liegt und deswegen auch mit den Gruppenelementen vertauschbar ist, die bilden eine Basis dafür. Und das ist der Grund, warum das Bild von A unter der Darstellung Delta nicht einfach nur ein Vektorraum-Endomorphismus ist, sondern in Wirklichkeit sogar ein Homomorphismus, der mit der Wirkung von CG verträglich ist. So, das halten wir erstmal kurz fest. Nur angedeutet hin, was man danach machen muss, denn es ist eigentlich klar, einfach durch die Zentrumsdefinition, da für alle Delta A Stern Delta B, wenn ich also nacheinander anwende, ist dasselbe, als wenn ich A und B verknüpfe und dann davon das Bild betrachte, bezüglich der Multiplikation in der Gruppenalgebra, aber da A im Zentrum liegt, ist das das gleiche wie B von A. Ich darf vertauschen, wenn man sich das A im Zentrum liegt. Und deswegen ist es dasselbe wie Delta B Stern Delta. Eigenschaft, über die man wirklich kurz nachdenken muss, die der Unterschied ist zwischen einem ganz normalen Vektorraumautomorphismus und einem, der sich mit der Wirkung von CG vertritt. Jetzt können wir weitermachen. Lemmert 2.5b sagt, dass die so bewirkten Endomorphismen Vielfache der Identität sind. Das heißt also, dass man jeden Vektor abbildet, indem man einfach mit einem festen Skalar multipliziert, der von dem Element abhängt, das wir hier gewählt haben. So, da zitiere ich also jetzt einfach dieses Lemma. 2.5 Teil b. Und diese Art der Argumentation hatten wir in den Übungsserien, deswegen schreibe ich nicht so viel an. Da braucht man also, dass C einfach abgeschlossen ist, bla bla bla. Dann 2.5b, ja, b. 2μa plus c, so, dass die Wirkung von Delta von a das gleiche, also das abbildende Delta von a dasselbe bewirkt für die Vektoren wie die Skalarmultiplikation mit μa.
Die Notation möchte ich gerne festhalten. Ich möchte jetzt gerne, immer dann, wenn irgendwo ein Element aus dem Zentrum der Gruppenalgebra herumläuft, mit μ, Index dieses Element, diesen Skalar bezeichnen, den wir da gefunden haben. Wenn wir dann später konjugierten Klassen durchnummerieren, dann nehme ich vielleicht den Index, um die Notation zu vereinfachen. Aber das Prinzip soll sein, wenn ich den Skalar hernehme, mit dem die Skalarmultiplikation diese Abbildung bewirkt, dann bezeichne ich den mit dem Element, wo das herkommt. Dann möchte ich jetzt auf das Element H zurückkommen, das wir da oben hergenommen haben. H ist ein Gruppenelement, dazu gehört eine konjugierte Klasse, dann kann man die Klassensumme bilden und Klassensummen liegen im Zentrum. Für jede Klassensumme, insbesondere für die, die zu H gehört, kann ich also alles machen, was ich hier für A gemacht habe. Da die Klassensumme von H im Zentrum liegt, können wir jetzt dazu so μ finden, und ich gucke mal eben, wie ich das genannt habe. Ah, okay, ich bezeichne diese Klassensumme einfach mit A und dann heißt es wieder μ. Ach, das ist ein bisschen einfacher. Jetzt rechne ich damit rum. Ich benutze also jetzt, dass es eine Klassensumme ist. Das muss dahin, das werden wir noch sehen. Wenn ich den Grad von Chi ausrechne und mit μa multipliziere, was kommt dann raus? Der Grad ist einfach die Dimension, also n. Das hier kommt raus, wenn ich eine Diagonalmatrix habe, der Größe n kreuz n, wo auf der Diagonale immer nur μa steht, und wenn ich dann davon die Spur ausrechne. Ich kann also jetzt hier schreiben Spur von μa mal der Einheitsmatrix der Größe n. Mal gucken, stimmt das? Ich habe ja also jetzt so eine Matrix, auf der Diagonale steht also n mal μa. Wenn ich die alle aufsummiere, was ich ja bei der Spur mache, habe ich da wirklich n mal μ stehen. Ja. So. Jetzt möchte ich irgendwie wieder zu Delta A. Ja, ja, okay. Wie war das nochmal? Wenn ich so einen Vektor aus V nehme und mit Delta A abbilde, dann ist es dasselbe wie die Skalarmultiplikation mit μ A. Insbesondere ist jetzt der ganze Raum Eigenraum zu diesem Eigenwert μa. Ich habe da also als Abbildungsmatrix einfach so eine Diagonalmatrix, wo auf der Diagonale überall μa steht. Da hat man dann quasi schon die Jordan-Normalform da stehen. Und dann ist das hier also die Abbildungsmatrix für Delta von a für ja, eine geschickt gewählte Basis.
Da kann ich ja einfach mal...
Nee, nicht nur für den Schickgeräte, für jeden.
Aha, das hier ist ja keine Gendarm. Also ich brauche keine Gendarmbasis, wenn jeder Vektor auf Mühameisen selber aufgebildet wird.
Ja, kann ich einfach die geordnete Basis nehmen, die ich schon habe. Ich habe das schon ein. Behut.
Ja, das ist einfach die Spur der Abbildungsmatrix für Delta von A. Hauptsache, ich nehme jetzt einmal die gleiche. Dann habe ich auf der Diagonale überall nur A stehen.
Das ist es schon.
So, erstmal bleibe ich kurz hier stehen. Als nächstes möchte ich nämlich jetzt, was möchte ich jetzt machen? A ist jetzt ja nicht mehr irgendwas, sondern A ist so eine Klassensumme. In Wirklichkeit bilde ich also jetzt eine Klassensumme mit Delta ab. Ich betrachte die davon induzierte Abbildung. Delta ist ein Homomorphismus und wir haben ganz bewusst Delta direkt als Darstellung der Gruppenalgebra hergenommen, sodass ich also jetzt tatsächlich für dieses A benutzen kann, dass Delta sich mit den ganzen Verknüpfungen der Gruppenalgebra vertritt. Man kann die Anwendung von Delta vertauschen mit der Summenbildung, mit der Skalarmultiplikation und mit der Multiplikation. Und was mache ich, um A zu bekommen? Da nehme ich ja hier die ganzen Konjugierten von H und summiere die auf. Und sowohl mit dem Konjugieren als auch mit dem Aufsummieren verträgt sich Delta. Das werden wir jetzt benutzen. Delta ist ein Homomorphismus, also ist Delta von A das gleiche wie die Summe über alle Konjugierten aus der Klasse von H, also über alle Klassen. G aus G, das ist nicht gut. Wir könnten ja verschiedene Gruppen damit das gleiche Konjugierte geben. Also über alle Buchstaben. X aus H G, Delta von X. Und dann kann ich das, was ich da oben angefangen habe, weiter ausrechnen. Wir rechnen weiter. Wo habe ich angefangen? Chi vom Einzelelement mal A. Gleich, bla bla bla. Dann kommt da hinten die Spur der Abbildungsmatrix. Schreiben wir mal hin. Matrix für Delta von Klassensumme von A. Oder damit wir das dann gleich sofort übertragen können. Wie gut, wie gut. Kannst du dir klammern? 1, 2, 3, 4. Da bestimmt irgendein Klammeraufsatz verletzt. 2, 3, 4 gehen auf. 1, 2, 3, 4 gehen zu. Nee, ist okay. Gleich. Spur. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte hier die Summe dieser Deltas bilden und dann benutzen, dass die Spurbildung sich mit der Summation, also mit der, wie sagt man, Addition von Matrizen verträgt. Spur von der Abbildungsmatrix für Summe über alle Konjugierten von H, Delta X, wie gut geht. So, und jetzt mal gucken, wie viele Rechenschritte traue ich mich gleichzeitig zu machen. Jetzt will ich die Verträglichkeit der Spur mit der Summe benutzen und dass man innerhalb der Spur ja auch Matrizen vertauschen darf, sodass also auch die Konjugation kein Problem ist. Dann, wenn wir das alles ausgerechnet haben, erhalten wir die Summe von H, Spur von der Matrix von Delta von X. X läuft über die Konjugierten von H. Und jetzt benutze ich das wegen der Möglichkeit, innerhalb der Spur zu tauschen, die Spur immer denselben Wert annimmt für die ganzen Elemente in der konjugierten Klasse von H, sodass wir also da jetzt nur einen Wert brauchen und dann gucken wir einfach nur, wie viele Elemente in der konjugierten Klasse sind. Und so kommt die konjugierte Klassenlänge in dieses Spiel rein. Jetzt haben wir also auf einmal die Länge der Klasse von H mal die Spur, wenn wir hier einmal rechnen. Ha! Ich habe gerade gesagt, die Spur ist immer dieselbe, egal welches konjugierte von h wir nehmen. Wir können hier also einfach h benutzen. Aber was kommt denn raus, wenn ich h mit der Darstellung abbilde, die Abbildungsmatrix bilde und dann davon die Spur nehme? Das ist doch einfach der Charakterwert von h. Der Chi ist doch der Charakterwert zu Delta gehört. Also ist das einfach Chi von h. So, hier sollte ich vielleicht nochmal hinschreiben, dass ich hier auch, oder ich setze einfach h ein direkt, schreibe x. Nee, ist nicht gut, ich summiere bei x. Nee. Dann mache ich lieber, was mache ich? Ich belasse es bei der Erklärung, die ich gerade gegeben habe. Bevor ich jetzt versuche, irgendwie Pfeilen irgendwas hübscher zu machen, das wird mir jetzt nicht gelingen. Stattdessen gucken wir, was wir jetzt ausgerechnet haben. Auf der rechten Seite steht die konjugierten Klassenmengen von h multipliziert mit dem Charakterwert von h. Auf der linken Seite steht der Grad von chi multipliziert mit μ a. Aha. Wenn wir den Grad auf die andere Seite bringen, dann steht da genau das Ding, von dem wir zeigen sollten, dass es ganz algebraisch ist. Und raus kommt μ a. Wir müssen also nur zeigen, dass dieser Skalar μ a ganz algebraisch ist. Und wir wissen jetzt noch nicht, warum das einfacher ist, aber es ist einfacher. Das machen wir jetzt. Wir sehen, μ a gleich Länge der Klasse von h mal chi von h mal chi von h hoch minus 1. Und wir zeigen, dass μ a ganz algebraisch ist. Und das wiederum machen wir, indem wir dieses Lemma 6.2 benutzen, indem es darum ging, dass man so Linearkombinationen bildet. Deswegen schreibe ich hier mal in Vorfolge dazu, Lemma 6.2. So. Gucken wir nochmal, wie wir das benutzen können.
Der Witz, also die Idee der Linearkombination kommt da rein, weil man Elemente aus dem Zentrum der Gruppenalgebra als Linearkombination schreiben kann für die Klassen. Die bildende Basis. Das ist die Idee, die dahinter liegt, dass man so auf Linearkombinationen kommt. Oh ja, wie schön, wir kommen wirklich noch zu Kapitel 7.
Ein bisschen. Waren wir noch 2 Wochen, richtig?
Ja,
nächste und übernächste. Schön. Gucken wir uns die A's an. Ich schreibe mein Vertreterin für die konjugierten Klassen von G, damit wir eine Möglichkeit haben, eine Basis für das Zentrum der Gruppenalgebra einigermaßen kompakt hinzuschreiben. Sein, ich glaube, N habe ich schon benutzt. Ne? Ja, n war schon die Dimension von h, sein m aus n und x1 bis xm aus g, der Theta der h-Weise der schönen konjugierten Klassen von g. Und jetzt möchte ich die μs, die zu den dazugehörigen Klassensummen gehören, immer nur mit μi bezeichnen. Sagen wir so. Und alle μ aus 1 bis m sagen μi. μi ist eine Abkürzung für μ für die Klassensummen von xi, wobei ich die Notation so benutze, wie wir sie vorhin eingeführt haben. Das steht da oben noch. Für jedes Element aus dem Zentrum der Gruppenalgebra kann ich ein μ mit Index dieses Element finden, der dass die Abbildung, die davon bewirkt wird, Skalarmultiplikation mit diesem μ ist. Und diese μs bezeichne ich jetzt mit den gleichen Indizes wie die konjugierten Klassen. Also siehe oben. Ich dachte, woher diese μs kommen. Und jetzt nehme ich diesen μs, um so eine Menge m zu basteln wie in Lemma 6.2. sind ja irgendwelche komplexen Zahlen. Da kann ich also jetzt diese Menge m basteln und kann mal gucken, ob, wenn ich m mit μ a multipliziere, eine Teilmenge von m rauskommt. Denn das war das Kriterium, das wir uns überlegt haben, mit dem wir ganz algebraisch sein zeigen können. Das Ziel ist also jetzt, nur damit wir eine Orientierung haben, das Ziel ist, m mal μ a liegt in m.
Jetzt müssen wir über diese Mühe noch mal kurz reden. Woher kamen die? Die kamen daher, dass wir ausgedrückt haben, was
die Bilder unter der Darstellung der Eltern machen. Wenn ich zwei Elemente hernehme, also sagen wir zwei Elemente aus dem Zentrum, und die verknüpfe mit der Multiplikation, die wir in der Algebra haben, dann ist diese Multiplikation mit der Anwendung von Delta verträglich. Delta ist ja eine Darstellung, also insbesondere ein Homomorphismus. Es ist also egal, ob ich zuerst Delta draufwerfe oder ob ich zuerst verknüpfe. Delta draufzuwerfen vorher führt dazu, dass wir dann die Hintereinanderausführung dieser Abbildung betrachten. Und das heißt, dass wir dann diese Mühs nacheinander verwenden und damit skalar multiplizieren. Ja, aber wenn die von, ich nenne die Elemente jetzt mal A und B aus dem Zentrum. Wenn die von A mal B bewirkte Abbildung ja dasselbe ist wie die Hintereinanderausführung der von A und B jeweils bewirkten Abbildung, dann muss doch der Skalar μ, der zum Produkt gehört, das Produkt der beiden Skalare sein. Das heißt also, dass die Verträglichkeit von Delta mit der Multiplikation dazu führt, dass auch das Bilden dieser μ sich mit der Multiplikation verträgt. Das ist einfach nur die Tatsache, dass daraus eine Hintereinanderanwendung von Abbildungen wird. Wir beachten wegen der Homotopie-Eigenschaft von Delta, für alle die von J, aus der Menge 1 bis m, ist μ mal μ J das gleiche wie μ. Naja, sozusagen für die Klassensumme von xi mal die Klassensumme von xj. Kann ich das irgendwie schöner hinschreiben? Nicht so wichtig, nee. Das ist das gleiche wie das μ, das zum Produkt gehört. Klassensumme xi mal Klassensumme xj. Da lande ich ja wieder im Zentrum. Das sind zwei Zentrumselemente, das Produkt liegt im Zentrum, sodass es auch sinnvoll ist, dieses μ hinzuschreiben. Und das ist dann das gleiche wie das Produkt der einzelnen μ. Das werde ich gleich brauchen, diese kleine Rechenregel. Okay, was ist jetzt der Plan? Es geht ja um diese Menge hier und darum, was passiert, wenn wir da ein Element hernehmen und mit μ a multiplizieren. Da reicht es ja im Prinzip, wenn man sich klar macht, was passiert, wenn man ein Element aus einem Summanden mit μ a multipliziert. Es läuft irgendwie darauf hinaus zu verstehen, was passiert, wenn man eins dieser μs hier, μ1 bis μm, mit μa multipliziert. Das ist irgendwie so die Grundfrage. Wenn wir das verstanden haben, sind wir einen ganzen Schritt weiter. Also fange ich damit jetzt an. Wir zeigen. J mal, habe ich das bei A genannt? Ach genau. Das Ding heißt ja immer noch μa, richtig? Genau, hier, das haben wir nie weggelassen. Dieses μa gibt es immer noch. Mal μa liegt in m. Wenn wir uns das überlegt haben, dann haben wir nämlich, also wir stellen uns hier so ein Element vor, dann haben wir hier diese Summanden, alle werden mit μa multipliziert. Das heißt, wir brechen es jetzt runter auf so einen einzelnen Summanden und für jeden davon haben wir, wenn wir den Koeffizienten aus z weglassen, dass sie wieder in m landen. Aber wenn wir dann mit irgendwas aus z multiplizieren, sind wir immer noch in m, weil das ja abgeschlossen ist unter Multiplikation mit ganzen Zahlen. Das heißt, es reicht wirklich, wenn man das macht. So, das davon, das habe ich ja schon gemacht. Jetzt möchte ich nicht das angucken, sondern die Klassensumme, die zu xj gehört, Und ich möchte die mit A multiplizieren. A war doch unsere Klassensumme von H, insbesondere ein Element aus dem Zentrum der Gruppenalgebra. Und jetzt multipliziere ich die mit noch irgendeiner Klassensumme. Und was dann rauskommt, genau, das habe ich hier gerade schon gesagt, wenn ich zwei Klassensummen multipliziere, kommt wieder ein Zentrumselement raus. Das muss keine Klassensumme sein, aber ich kann es schreiben als Linearkombination der Klassensumme, weil die eine Basis für das Zentrum bilden. Da die Klassensumme von xj, also quasi das, was zu dem μj gehört, mal a im Zentrum von z e liegt, einfach weil es abgeschlossen ist unter Multiplikation, ist, finden wir, Koeffizienten, genau, das ist das Wort, finden wir Koeffizienten für die Linearkombination, die das darstellt. Die sollen lambda 1 bis lambda m heißen. Dass man dieses Element schreiben kann als Lambda 1 mal Klassensumme von S1 so weiter bis hin zu Lambda M mal Klassensumme von X. Hier verwende ich diese Basiseigenschaft und ich überlege gerade, ob das irgendwo ich da ein Zitat hinschreiben sollte, vielleicht Lemma 2.17b. Das geht da rein, dass wir, also das Lemma oder was drinsteht, sagt uns, dass wir so eine Linearkombination finden können. Und wir wissen ja auch bei diesen Klassensummenprodukten, wie man auf diese Koeffizienten kommt. Das haben wir uns ja auch schon überlegt. Wir multiplizieren hier zwei Klassensummen. Und die Koeffizienten, die da jeweils stehen, die zeigen an, wie viele Möglichkeiten es gibt, ein Produkt aus der, also ein Element aus der einen konjugierten Klasse als Produkt von Leuten aus den anderen konjugierten Klassen zu schreiben. Das heißt, diese Lambdas sind in Wirklichkeit natürliche Zahlen oder Null. Einfach weil es Anzahlen von Möglichkeiten sind. Und das ist, ja, also insbesondere sind das ganze Zahlen. Zum Beispiel haben wir uns das im Beweis von Satz 4.10 angeguckt. Da hatten wir wirklich relativ ausführlich dieses Argument, dass man da solche Linearkombinationen hinschreibt und dass man zählen kann, wie oft da so eine Klassensumme vorkommt in der Linearkombination. Siehe Beweis von Satz 4.10. Daher kommt diese Idee, wie man da so zählt. Und ich brauche ja nur, dass es ganze Zahlen sind. Mehr möchte ich an der Stelle gar nicht wissen. Wenn ich jetzt μj mal μa betrachte, was ja dasselbe ist wie μ von diesem Produkt, also Entschuldigung, hier angewandt auf die Klassensumme von x, von xj und die Klassensumme von h, daher kommt ja dieses a, das ist also μ. Von genau der Klassensumme, die ich hier hinten angeguckt habe. Klassensumme xj mal a. Das ist dann also μ von diesem Gedöns. Und das ist dann die entsprechende Summe der μs. Weil ja das Bilden von μ sich mit den ganzen Verknüpfungen, die wir da haben, verschiebt. Das habe ich vorhin erklärt, als ich erklärt habe, warum das daraus folgt, dass Delta ein Algebra-Norm ist. Also ist das jetzt die Summe μ gleich 1 bis m über die gewichteten mit den Lambdas lambda i μ für die einzelnen Leute, also für diese i's. Ich glaube, das ist so stimmt. Ich muss mal gucken, ob ich was vergessen habe, aber ich glaube, das stimmt so. Genau, das ist die Summe dieser μ's. Und die Lambdas sind ganzzahlig, Hier stehen die Mühs und jetzt muss ich mal kurz auf diese Menge gucken. Genau, ha. Mü 1 bis Mü m, ganzteilige Koeffizienten, das heißt, das liegt in m. Fertig. Und der Witz war dieses Rumrechnen mit den Klassennummern. Wie behauptet. Oder wie gewünscht oder wie auch immer. Und vorhin hatte ich gesagt, warum das reicht und warum man daraus dann schlussfolgern kann, dass jedes solche Produkt in m liegt. Und dann kommt der Matrix 2 und sagt, der Matrix 2 ist dann a. Zeigen später, dass das ganz algebraisch ist. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das ist. Ich glaube, wir zeigen, dass es nicht ganzzahlig, aber es ist ganz algebraisch und liegt im Q oder so. Da kommt irgendwie ein Widerspruch raus. Es wird schön. Wenn es dann kommt, wird es schön. Jetzt wische ich erstmal. Denn wir haben noch ein letztes Resultat in Kapitel 6. Das wir auch nur teilweise beweisen, weil es da so einen Fall gibt, wo man ein bisschen Galois-Theorie und so bräuchte und noch mehr Rechnungen. Und da nicht alle hier gleich viel Galois-Theorie kennen, habe ich beschlossen, dass ich da einfach beherzt was weglasse. Das kann ich aber, wenn wir am Ende noch zu viel Zeit haben und zu viel Energie in der Vorlesung oder in der Übung, dann kann ich da noch drüber reden. Nur jetzt lasse ich das weg.
Haben wir angefangen um 1. Echt? Haben wir um 1 angefangen? Wir haben ja über eine halbe Stunde. Das kommt mir. Bin ich so schnell? Mir kommt das seltsam vor. Entschuldigung.
Ja, mal 6, 7.
Es sei denn, Sie haben gerade irgendwelche Fragen oder Beschwerden zwischen euch.
Das ist ein bisschen seltsam, das ist so ein technisches Lemma. Schreibt es einfach mal an. Wir fangen an mit einem Charakter von G. Irgendeiner. Ein Charakter von G mit dazugehöriger Darstellung Delta. Und dann haben wir jetzt zwei Aussagen. Ich möchte die nicht so hinschreiben, wie die hier steht. Das ist irgendwie nicht schön. Sei als G aus G ist. Und falls betragsmäßig der Charakterwert von G dasselbe ist wie der Grad, dann repräsentiert G eine Nebenklasse des Kerns von Delta, die im Zentrum der Faktorgruppe liegt. Wir haben ja über Delta nichts weiter vorausgesetzt. Die Darstellung kann insbesondere auch nicht treu sein. In dem Fall ist der Kern dann auch wirklich ein interessanter Normalteil. Ja, das davon repräsentiert im Moment die Prozentgruppe. So, und die Aussage in B ist jetzt für den Spezialfall, dass die Evolution ist. Derart, dass der Grad von Chi und die konjugierten Klassenmenge des Elements teilerfremd sind. Sei der Grad von, was habe ich gesagt? Ich brauche erst ein Element. Sei A aus G so, dass der Grad von Chi und die konjugierten Klasse teilerfremd sind. natürliche Zahl, da meine ich also Teilerfremdheit im Ring Z. Schon wieder ein Kriterium dafür, dass da was im Kern repräsentiert wird, im Zentrum repräsentiert wird, oder der Charakterwert ist 0. Also Möglichkeit 1, Kern von Delta mal A in dem Zentrum, so wie A. Der Charakterwert von H ist 0. Wir beweisen A und B ist dann so eine Kombination aus A und wie gesagt noch ein paar zusätzlichen Argumenten, die teilweise ein bisschen mehr Galois-Theorie brauchen. Bisschen Notation. Wir haben einen Charakter, wir haben eine Darstellung, wir haben noch kein Modul.
Nehmen wir uns mal ein Modul hier.
Ein Modul zu Delta. Dann nehmen wir uns ein Gruppenelement hier. Die Einschränkung mache ich gleich. Erstmal möchte ich ein bisschen was Allgemeines sagen. Wir arbeiten ja bei C. Dementsprechend ist der Modul V halb einfach. Und dann gucken wir uns an, wie die von G erzeugte Untergruppe von Groß G wirkt. Also erstmal Satz Teil 7. Nicht geht. V halb einfach. Es geht auch bei Gruppen eine Definition für halb einfach, aber das weiß ich nicht genau. Jetzt möchte ich mir die einfachen G-Teilmodulen von V angucken, also die einfachen Erzeugnisse von kleinen G-Teilmodulen. Zunächst mal heißt der halb einfach nur, dass man V als direkte Summe von einfachen Teilmodulen schreiben kann. Und dann gucke ich mir an, nicht die komplette Wirkung der ganzen Gruppe G, sondern nur die der Untergruppe, die von dem kleinen G erzeugt wird. Die ist zyklisch, insbesondere abelisch, und wir wissen das über Darstellungen von abelischen Gruppen. So, hier kommt jetzt das Erzeugnis des Gruppenelements klein g. Damit, mit dieser Schreibweise mit der Ecke Klammern, meine ich das Erzeugnis dieses Elements in der Gruppe g. Ich weiß nicht, ob wir das hier schon so oft hatten. Also nur nochmal zur Wiederholung. So, diese Gruppe ist abelisch. Die einfachen Modulen für abelische Gruppen sind eindimensional. Das steht in Lemma 4.6 zum Beispiel. Haben alle nicht G-Modul, sondern Erzeugnis von klein G-Modul, die mit 1 über C. Wir überlegen gleich nochmal kurz, was da alles so mit drin steckt. Siehe Lemma 4.6. Wie war das nochmal? Die Gruppe ist abelisch. Die konjugierten Klassen haben alle Länge 1. Das heißt, dass die Anzahl der konjugierten Klassen dasselbe ist wie die Anzahl der Gruppenelemente, was wiederum dasselbe ist wie die Anzahl der irreduziblen Charaktere. Und damit dann als Summe der Quadrate der Grade die Gruppenordnung rauskommen kann, müssen diese ganzen Dimensionen 1 sein. Das ist ein Argument, was wir ziemlich genau so gesehen haben. Ich vermute mal genau in diesem Lemma 4.6. Und naja, was heißt jetzt Dimension 1? Wie kann dann da die Wirkung sein? Multiplikation mit 1 Skalar. Insbesondere ist die von G bewirkte Abbildung diagonalisierbar. Und dann können wir jetzt wieder überlegen, wie sieht denn die Jordanische Normalform aus? Naja, der Charakterwert ist ja die Summe der Eigenwerte. Die stehen dann da, also sehen wir da alle auf der Diagonale. Dann wissen wir, dass das Einheitswurzeln sind. Das haben wir uns auch alles schon überlegt. Alles in Kapitel 4. Schreibe ich einfach mal kurz hin. So, insbesondere ist Delta von I diagonalisierbar. Dimension über C und dann nehmen wir uns jetzt die Eigenwerte einfach mal her. Das sind Einheitswurzeln, das wissen wir mit Lemma 4.4 und die müssen nicht paarweise verschieden sein oder so erstmal. Ich schreibe einfach erstmal was hin. Und Epsilon 1 bis Epsilon n aus C die Eigenwerte von Delta E. Und dann müssen wir uns gleich einmal vorstellen, wie die liegen. Wenn wir hier so den Einheitskreis haben, dann liegen die Einheitswurzeln da ja so verteilt. Eins immer hier, die 1. Und dann hängt es halt davon ab, was es für Einheitswurzeln sind, wo die da so rumlaufen. Aber die Skizze hilft vielleicht gleich, um sich was zu überlegen. Bisher habe ich die Voraussetzung, dass betragsmäßig der Wert von G dasselbe sein soll wie der Grad, noch nicht benutzt. Gucken wir mal, was diese Einschränkung bedeutet. Der Grad ist das gleiche wie die Dimension des Raums, auf dem man die Darstellung sieht, also jetzt n. Das haben wir gerade definiert. Das n und ich glaube, ich möchte die Epsilons direkt so wählen. Na, so wie es da steht. Okay, also, ich glaube, ich habe es nicht exakt genug hingeschrieben. Was ich mir vorstelle, ist, dass die Epsilons so auf der Diagonale, also dass man das sieht auf der Diagonale in der Jordanischen Normalform, sodass dann die Spur der Abbildungsmatrix, also die Summe über diese, halt der Charakterwert ist. Also ich möchte, dass Chi von B die Summe dieser Elemente ist. Und ich habe da jetzt ja nichts hingeschrieben von wegen paarweise verschieden oder so. Also wenn ich es so hinschreibe, dass das die Eigenwerte sind, dann finde ich das nicht exakt genug, weil nicht klar ist, ob da jetzt gleich welche doppelt vorkommen könnten oder so. Das gefällt mir nicht. Also möchte ich das exakt machen. Sei es so und seien die Eigenwerte von Delta von G genauer sei. Ich möchte das wirklich so hinschreiben. Genauer sei Chi von G die Summe von G. Ich erlaube also, dass da was doppelt genannt wird. Das ist sonst komisch, wenn ich das so hinschreibe und das nicht dazu sage. Könnte ja der gleiche Eigenwert ganz oft vorkommen. So, jetzt kommt das hier vorne. Jetzt ist also n das gleiche wie der Betrag von G von G. Was der Betrag dieser Summe ist, schreibe ich jetzt nochmal ab. Das sind komplexe Zahlen. Zahlen. Mit dem Betrag ist also dann gemeint Wurzel aus Realteilquadrat plus Imaginärteil zum Quadrat. Und wir gucken mal, was das heißt. Wir haben hier Einheitswurzeln, das heißt, wir finden diese Elemente alle hier auf dem Einheitskreis. Und wie kann, wenn ich n Stück habe, die Summe von denen als Betrag n haben? Wie geht das? Na, eine Möglichkeit ist, dass die alle einfach 1 sind. Dann passt es auf jeden Fall, oder dass die alle minus 1 sind oder so. Aber gucken wir mal, was passiert in dem Moment, wo da zwei unterschiedliche vorkommen. Wenn da zwei unterschiedliche vorkommen, dann müssen die sich ja im Real- oder Imaginärteil unterscheiden. Und das heißt, dass wenn man die addiert, dass dann als Betrag schon nicht mehr 2 rauskommen kann, sondern was kleiner ist. In dem Moment, wo 2 von denen nicht gleich sind, kann da die Summe als Betrag nicht mehr n haben, sondern das n, dieses Maximum, was dann möglich ist, wird wirklich nur erreichen, wenn die alle gleich sind. Und welches ist, ist egal. Es geht alles, aber es muss wirklich n mal die gleiche Einheitswurzel sein, sonst funktioniert das nicht. Wir haben jetzt also nicht nur eine Diagonalgestalt da bei der Abbildungsmatrix, sondern wir haben sogar ein Vielfaches der Einheitsmatrix als Abbildungsmatrix. Das ist noch stärker. Das heißt, dass die Abbildung, die da bewirkt wird, in Wirklichkeit ein skalares Vielfaches der identischen Abbildung ist. Und da ihr das gleich sind, entscheide ich mich jetzt für Epsilon 1. Und so ist die dann g bewirkte Abbildung das gleiche wie Epsilon 1 mal die identische Abbildung auf V. Ja, wo liegen skalare Vielfache der Einheitsmatrix? Die sind mit allen anderen Matrizen vertauschbar bei Matrizenmultiplikationen, sodass die also im Zentrum der, ja, je nachdem, wohin ich jetzt gucke, wenn ich nur auf die Invertierbahn gucke, dann liegen sie halt im Zentrum dieser Gruppe. Dafür muss dann Epsilon 1 und gleich 0 sein. Ist es aber, ist eine Einheitswurzel. Oder generell, auch wenn ich mir diese ganze Matrizenalgebra angucke, auch wenn ich keine Invertierbarkeit fordere, dann sind diese Vielfachen der Einheitsmatrix vertauschbar. Man könnte sagen, die liegen im Zentrum dieser Algebra. So, hier kann ich das sagen, in der Algebra werden die Leute verwirrt. Zu Recht. Ich notiere das hier einfach so. Damit ist Delta von E im Zentrum. Ist das? Nee, so richtig schön ist es nicht. Es ist ja nicht im. Ich habe jetzt an Abbildungsmatrizen gesagt, aber es liegt ja im Zentrum, also bei diesen Abbildungen, bei Vielfachen der identischen Abbildung, da ist bei den Hintereinanderausführungen auch egal, ob in welcher Reihenfolge man das macht, sodass ich also jetzt nicht über das Zentrum der Matrizenalgebra spreche, sondern über das Zentrum der Endomorphismenalgebra. So, jetzt bin ich aber Abbildung, ich bin ja nicht bei Matrizen. Das heißt, ich bin im Zentrum der Endomorphismenalgebra von, wie hieß der Vektorraum? So, das müsste jetzt aber stimmen. Und es ist sogar noch ein bisschen besser, denn Epsilon 1 ist nicht 0, sodass diese Abbildung invertierbar ist, subjektiv ist. Das heißt, in Wirklichkeit bin ich sogar tatsächlich im Zentrum der IL. Ja, wenn ich jetzt angucke, genau, ja, diesmal ist die Darstellung ja, gucken wir nur G an, wir gucken eigentlich die ganze Gruppe, also an, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob wir in der G landen oder nur in der Endomorphismenalgebra, aber wir haben ja mit G angefangen. Dann landen wir tatsächlich mit der Darstellung Delta in der GLV und dann können wir Homomorphiesatz machen. Ein Homomorphiesatz für Gruppen, der Homomorphismus ist die Darstellung. G modulo klein von Delta ist isomorph zu einer Untergruppe, schreibe ich mal so, isomorph zu einer Untergruppe von GLV. Wenn also, und das Bild liegt ja hier im Zentrum, dementsprechend repräsentiert jetzt G hier hier in der Faktorgruppe ein Element, das im Zentrum stattfindet. Das war Teil A. Und dann kann ich den Satz über Typ B machen. Da schreibe ich jetzt also nur den Satz hin. B.
Da benutzen wir Teil A.
Da gibt es einen Spezialfall, den man Teil A einfach zitieren kann. Und ansonsten ist halt noch ein bisschen mehr rechnen zu können. Teil A muss etwas rechnen. Plus Galois-Theorie. Mehr gerne später zu gegebener Zeit, wenn wir einfach mal Zeit haben und Lust. Aber nicht jetzt, weil wir nämlich jetzt gerade so schön im Fluss sind und uns auf Kapitel 7 zu bewegen und ich diesen Fluss jetzt nicht unterbrechen
möchte. So, ein bisschen wischen. Kapitel 7 ist jetzt wirklich Gruppentheorie.
Und das heißt, dass ich ein paar Begriffe anspreche, die einige hier kennen und sie werden dann gelten und sagen, ja, weiß ich schon, seit ich ein kleines Baby bin. Und für andere ist es aber vielleicht neu oder es ist nicht neu, aber es wurde lange damit nicht gearbeitet, sodass es gut ist, sich nochmal zu erinnern. Der wesentliche Begriff, an den wir uns erinnern müssen, ist der Auflösbarkeit. Und es geht wirklich nur um die Definition und so ein, zwei Eigenschaften, aber sie gehen überhaupt nicht in die Tiefe.
Denn das müssen wir interessanterweise nicht. Es reichen ganz wenige Eigenschaften auflösbarer Gruppen, damit wir Charaktertheorie benutzen können, um zu zeigen, dass Gruppen unter gewissen Umständen auflösbar sind. Kapitel 7.
Theorie und Charaktere. Da habe ich eine Parallele entdeckt. Wenn ich Gruppentheorie lese, so wie ich das jetzt im Sommer wieder mache, Gruppentheorie 1,
dann entwickle ich ganz viel Kram, ein
bisschen allgemeines Zeug und dann sehr schnell, aber sehr gezielt lokale Theorie, weil ich am Ende einen Satz beweisen möchte. Und den feiere ich dann auch, wie sich das gedacht. Dieser Satz ist der Theorem-Alpha-Buch-Wetter-Satz von Bernstein. Der sagt, dass eine Gruppe, deren Ordnung nur durch höchstens zwei verschiedene Primzahlen teilbar ist, auflösbar ist.
Und interessanterweise ist es hier jetzt auch so, in dieser Vorlesung Darstellungstheorie,
jedes Mal, wenn ich die halte, ist sie da eben auch, erstmal so ganz viel Vorarbeit haben, ganz viel Fahren, Verhobung, bla bla bla. Irgendwann geht es los, dass man richtig anfängt, mit Charakteren zu rechnen, dass man das Gefühl hat, ja, man versteht so ein bisschen, was passiert und es ist wirklich nützlich und da kommen hübsche Sachen raus. Man kann Charaktertafeln angucken und so. Und dann kommt Kapitel 7. Das ist eben auch wieder erst ziemlich am Ende der Vorlesung, wo man dann plötzlich merkt, hey, das ist ja mächtig, dieses Zeug. Da kann man richtig tolle Sätze mit beweisen. Der Unterschied ist der, dass sowas wie der Theorem-Alpha-Buch-Wetter-Satz von Burnside hier einfach so rauskommt. Also wirklich einfach so. Wir schreiben das hin, wir beweisen das 10 Minuten fertig. Wenn man das gruppentheoretisch macht, dann macht man eine ganze Vorlesung, in der ich darauf hinarbeite und dann dauert es aber auch noch mal ein paar Stunden, das zu beweisen. So, ist also wirklich ein Riesenunterschied so in der Qualität der Argumente und wie kleinteilig das ist, sage ich mal. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich Leute sehe, die beides bei mir gehört haben, die also dann einmal schon zusammen mit mir gefeiert haben, dass man da jetzt nach ein bisschen lokalem Zeug und ganz viel Arbeit den Satz gruppentheoretisch beweisen kann. Und die sich dann gemeinsam mit mir freuen können, dass wenn man jetzt gearbeitet hat und ganz viel Darstellungstheorie gemacht hat, dass man dann, und zwar ohne viel Mühe, diesen Satz darstellungstheoretisch kriegt. Das ist wirklich sehr schön. Aber vorher müssen wir über auflösbare Gruppen reden. G sei immer eine endliche Gruppe. So pauschal.
Und Definitionen, die wir jetzt erstmal brauchen, sind einfach und auflösbar. Einfach heißt eine Gruppe quasi in Parallele zu Primzahlen,
die ja natürliche Zahlen sind, die genau zwei verschiedene Teile haben, Z. Dementsprechend heißen Gruppen einfach, Genau dann, wenn Sie genau zwei verschiedene Normalteile haben, nämlich den Trivialen und sich selbst. Und die müssen verschieden sein, das ist wichtig. Die triviale Gruppe ist nach dieser Definition nicht einfach, genauso wie die 1 keine Krümmung sein. NT ist meine Abkürzung für Normalteiler. Und der eine besteht aus dem Einzelelement und der andere ist die ganze Gruppe G. Und die müssen verschieden sein. Genau, 2 ist wichtig. So, das sind die einfachen Gruppen. Und Beispiele kann man sich, also es gibt so naheliegende Beispiele wie eine Gruppe der Ordnung 2, da ist einfach kein Platz für noch mehr Normalteiler. Gruppen der Ordnung 3, da ist auch kein Platz für noch mehr Normalteiler. Und bei einer Gruppe der Ordnung 4, da hört es auf. Gruppen der Ordnung 4 sind nämlich immer arisch, haben Untergruppen der Ordnung 2, die dann automatisch Normalteiler sind und dementsprechend sind die nicht einfach. Aber Gruppen der Ordnung 5 sind dann schon wieder einfach. Und man kann das dann fortsetzen, immer dann, wenn P eine Primzahl ist und man die typische Gruppe dieser Ordnung hat, dann ist die automatisch einfach. Der Grund ist, dass es nicht nur keine weiteren interessanten Normalteiler gibt, sondern einfach keine weiteren interessanten Untergruppen. Das liegt am Satz von Lagrange. Das ist also eine Serie von einfachen Gruppen, die wir kennen. Die sind irgendwie ganz niedlich. Die sind auch ein bisschen langweilig, denn sie sind zyklisch. So, es gibt einfach wesentlich interessantere einfache Gruppen. Die A5 zum Beispiel ist eine interessantere einfache Gruppe. Und man kann zeigen, mit nicht so wahnsinnig viel Aufwand, wir machen das ja natürlich in der Gruppentheorie, dass alle alternierenden Gruppen von Grad 5 und größer einfach sind. Einfach und nicht arisch. So, da hat man also schon mal ganz viele Beispiele und die Experten hier wissen, dass es noch viel, viel mehr gibt. Und ja, großes Universum. Nein, Rebecca, jetzt nicht weiter darüber reden, sondern wir reden jetzt über Auflösbarkeit. Eine Gruppe heißt auflösbar. Genau dann, wenn man, ich male hier noch ein bisschen, wenn es möglich ist, so eine Kette zu bilden, ich habe G und jetzt finde ich einen Normalteiler von G, den nenne ich mal 1, so, Normalteiler von G, und der ist echt und die Faktorgruppe ist arisch. Und jetzt gucke ich in diesen Normalteiler und finde da drin wieder einen Normalteiler, den nenne ich G2 und die Faktorgruppe ist auch wieder arisch. Wenn es möglich ist, auf die Art und Weise runterzusteigen, ist man irgendwann bei der 1 Untergruppe gelandet. Da oben. Das ist halt irgend so ein Normalteil bei G, keine Ahnung, K, 27, was auch immer. So. Wenn es möglich ist, das so zu finden, dann ist die Gruppe auflösbar und sonst halt nicht. Man kann sich das andersrum überlegen, wenn es möglich ist, vom Einzelelement ausgehend einen Normalteiler zu finden, der großen, nicht ein Normalteil der großen Gruppe, sondern ein Subnormalteiler, der arisch ist und so, dass man das dann wieder normal in einer Untergruppe finden kann, dass die Faktorgruppe arisch ist und so weiter, bla bla. Man kann das aus beiden Richtungen aufbauen. Es gibt dementsprechend auch verschiedene Möglichkeiten, Auflösbarkeit zu charakterisieren und diese Ketten hinzuschreiben und die Eigenschaften hinzuschreiben. Ich entscheide mich jetzt einfach für eine, die halbwegs intuitiv ist, denn wir arbeiten hier ja nicht sehr viel gruppentheoretisch mit Auflösbarkeit. Wenn es eine Gruppentheorie-Vorlesung wäre, wäre das anders. Dann würde ich das definieren, würde Beispiele machen und würde einen Satz beweisen. Hier sind 10 gleichwertige Aussagen, die alle sagen, die Gruppe ist auflösbar. Macht es nicht, sondern es geht wirklich nur darum, zu verstehen, was die Struktur einer auflösbaren Gruppe ist. Und die Struktur ist Normalteilerkette mit arischen Faktorgruppen. Und wohlgemerkt, müssen diese unteren Teile in der Kette nicht alle unbedingt normal in der großen Gruppe sein, sondern immer nur im jeweils nächsten. Zeug gibt. Ein N aus 0 und Untergruppen H0, H1 und so weiter bis HN von G gibt. So, dass ganz viele Sachen gelten. Das habe ich gerade alles an dem Bildschirm so ein bisschen erklärt. Naja, die sollen so ineinander liegen und die unterste soll die Trivialuntergruppe sein und die oberste die ganze Gruppe. Das heißt also, die Indizes sind genau umgekehrt wie in dem Bild, das ich gerade gemalt habe. H0 ist die triviale Untergruppe. H0 ist H1 und so weiter. Pflanzen sind Asisch.
Beispiel aufzuhören, damit wir das dann verdauen können bis zur nächsten Woche. Ah, wir schaffen etwas mehr. Wir schaffen ein Beispiel und ein kleines Lemma. Jedenfalls, wenn ich wische.
Beispiel 1. Schreib mal das Beispiel hin, das ich vorhin nur kurz erzählt habe. Das ist Pi eine Primzahl. Und die Ordnung von Pi ist Primzahl Pi. So ist Pi 1. Auflösbar ist die Gruppe auch, denn sie ist ja abisch, das heißt, ich kann als so eine Kette einfach die ganze Gruppe nehmen und dann die triviale Untergruppe und dann bin ich schon fertig. Es gibt also Gruppen, die gleichzeitig einfach und auflösbar sind, aber das sind nicht so viele. Okay, es sind viele, aber es gibt nicht so viele unterschiedliche, strukturell gesehen. Komme ich auch noch zu, das wird auch noch ein Lemma, in dem wir darüber sprechen. A5 ist einfach, schreibe ich gleich noch hin und nicht auflösbar. Die alternierende Gruppe hat auch immer Index 2 in der dazugehörigen symmetrischen Gruppe. Das Gute ist, dass Gruppen der Zahl auch A ist, sodass es an dem Argument nichts zu ändern gibt. Aber die Zahl war einfach mal falsch, das ist kein 3, das ist ein 2. Jetzt kommt die 3. Der Index von V4 in Alt4 ist nämlich 3. Und die V4 selber hat Ordnung 4, ist abisch, sodass ich also jetzt die Feierabend machen kann und uns nur noch die triviale Untergruppe. Und all diese Faktorgruppen sind abisch. Hier wegen der Ordnung und hier, weil alle Gruppen der Ordnung 4 abisch sind. Oder weil ich einfach weiß, dass die V4 abisch ist, wie auch immer. Jedenfalls haben wir jetzt hier eine schöne Kette gefunden von Normalteilern. Diesmal ist es sogar so, dass das wirklich Normalteiler in der großen Gruppe sind, aber das muss, wie gesagt, nicht so sein. Das kann auch anders sein. Was wir jetzt auch erkennen können, ist, dass alle Untergruppen, die wir unterwegs gefunden haben, alle Normalteiler, die in der Kette vorkommen, automatisch auch auflösbar sind, weil man ja einfach dann diesen unteren Teil der Kette benutzen kann. Und tatsächlich wird das später eines unserer Resultate sein, man kann das auch verstärken. Alle Untergruppen von auflösbaren Gruppen sind auch auflösbar, Faktorgruppen auch. Auflösbarkeit ist eine super schön vererbliche Eigenschaft. Es wird noch besser. Auflösbarkeit vererbt sich auch in die andere Richtung. Das ist das nächste Lemma. Ich kann aus auflösbaren Gruppen neue auflösbare Gruppen zusammensetzen, in folgender Weise. Wenn ich eine Gruppe habe mit einem Normalteiler, so, dass einerseits der Normalteiler auflösbar ist und andererseits auch die Faktorgruppe auflösbar ist, dann weiß ich, dass die ganze Gruppe auflösbar ist. Und das ist das Besondere. Das macht Auflösbarkeit zu einer wirklich sehr angenehmen Eigenschaft für das Arbeiten in der Gruppentheorie und Induktionsargumente und sowas. Denn das stimmt einfach sonst einfach mal so pauschal gar nicht. Einfach und einfach ergibt nicht einfach. Arbisch und arbisch ergibt nicht arbisch. Nilpotent und nilpotent ergibt nicht nilpotent. Das ist eigentlich immer falsch. Dass, wenn man Gruppen mit der gleichen Eigenschaft so zusammenbaut, dass dann da wieder was mit der Eigenschaft rauskommt. Das stimmt eigentlich nie. Okay, es stimmt sehr oft nicht. Stimmt. Deswegen ist es eine wirklich dankbare Eigenschaft. Und die Zeit reicht noch, dass ich das nächste Lemma anschreiben und ein bisschen erklären kann. Lemma 7.2. Das sagt genau das, was ich gerade schon hier so vor mich hingeplappert habe. Nämlich, dass wenn man einen Normalteiler hat, der auflösbar ist und eine auflösbare Faktorgruppe hat, dass dann die ganze Gruppe den natürlichen Homomorphismus und gehe aber quasi in die andere Richtung. Ich nehme also jetzt eine Untergruppe der Faktorgruppe und nehme davon das volle Urbild G. Dann kriege ich eine Untergruppe von G, die N enthält und die Normalteiler-Eigenschaft bleibt erhalten. Also wenn ich vorher einen Normalteiler hatte in der Faktorgruppe, dann ist das volle Urbild ein Normalteiler des vollen Urbilds. Sodass ich also quasi diese Auflösbarkeitskette, die ich in G Modul N habe, zurückziehen kann mit diesem vollen Urbild. Und ich bekomme hier eine Untergruppe oberhalb von N, die nenne ich jetzt mal A1. Und dann geht das so weiter bis G mit abelschen Faktorgruppen. Und dass die Faktorgruppen abelsch sind, liegt daran, dass es so eine Folgerung aus dem Homomorphiesatz für Gruppen gibt, die sagt, dass wenn man da so eine Faktorgruppe hat und wenn man dann da drin wiederum Faktorgruppen anguckt, dass sie dann isomorph sind zu Faktorgruppen in der ursprünglichen. Das heißt, wenn man vorher abelsche Faktorgruppen hatte, hat man dann hier bei den vollen Urbildern dann auch abelsche Faktorgruppen. Und so kann man quasi aus der Auflösbarkeitskette für N und so einer zurückgezogenen Auflösbarkeitskette in der Faktorgruppe ein Basteln für G. Da brauche ich eigentlich nur ein bisschen Notation. Ja, die 2-3 Minuten kann ich mir jetzt doch noch nehmen. Wir haben noch nicht die Zeit ausgeschöpft, glaube ich.
Ah, haha, wir haben später angefangen. Oder ich habe jedenfalls erst später angefangen, wirklich zu reden. Dann schreibe ich den Beweis am Anfang der nächsten Vorlesung ordentlich hin.
Wir haben jetzt die Idee besprochen. Ich erinnere also nächstes Mal an die Idee. Und dann möchte ich jetzt nicht überziehen. Die nächste Vorlesung.
Dann kann ich mir auch noch überlegen, wie ich das in ein, zwei Sätzen schön kurz anschreiben kann. Das finde ich, glaube ich, besser. Wenn jetzt noch Fragen sind, ich stehe hier noch rum. Ansonsten sehen wir uns morgen in der Übung. Bis dann.